Wir sind vor 2 Wochen ins Bibelprojekt gestartet und ich wollte mal fragen, seid ihr gut reingekommen? Ja, seid ihr gut dabei? Sehr schön. Wer ringt so ein bisschen mit den alttestamentlichen Propheten? Wer merkt so, oh, ist doch anders als so gewohnt? Ja? Und wer von euch entdeckt trotz allem irgendwie Gott in dem, was ihr da so liest? Mir sind ja die alttestamentlichen Propheten jetzt auch nicht so mega vertraut. Das ist jetzt auch nicht so mein Leib- und Magen-Bibelteil. Aber ich war doch überrascht, wie gut ich die Themen kannte, die mir da entgegenkamen und wie gut Gott zu erkennen war. Wir haben die Woche ja Sacharja gemeinsam gelesen, die mitgelesen haben. Und mir sind direkt so 3 Linien aufgefallen, die mir mega vertraut waren von vielen anderen Teilen aus der Bibel. Mir fiel zum Beispiel ganz deutlich auf, wie klar ist, dass Gott seine Heilsgeschichte schreibt. Das war völlig sichtbar bei Jesaja. Gott weiß, was er will und er tut, was er für nötig hält. Völlig eindeutig. Und je nachdem, wie sein Volk drauf ist, ist er am Werben oder er richtet es, um es neu auszurichten auf ihn. Auf jeden Fall erbarmt er sich und wendet sich seinem Volk zu. Eine andere vertraute Linie, die mir auch sofort so vertraut vorkam, war, ey, Gott sucht unsere Nähe. Auch bei Jesaja, bei Sacharja kommt diese alte Sehnsucht Gottes total raus, dass er unser Herr sein möchte, dass er mit seiner Herrlichkeit Teil unseres Lebens sein will, dass er uns sucht, dass er uns will und dass er sich wünscht, dass er unser größtes Glück, unsere größte Freude ist. Und dann fiel mir noch eine dritte Linie auf, nämlich, dass die Mächtigen dieser Welt, so die großen politischen Großmächte, können Gott nicht aufhalten. Er herrscht souverän und er nutzt sie für seine Ziele und Zwecke. Für uns als Menschen des Glaubens bleibt das zwar trotzdem geheimnisvoll und wir sehen ja eher in der Regel so die Weltmächte und die Mächtigen eher mit einer gewissen Skepsis und einer Sorge, was sie mit ihrer Macht machen, aber Gott weiß das auch und er ist in der Lage, das alles für seine Ziele und Zwecke zu nutzen. Morgen geht es mit dem Buch Esra weiter. Wer einsteigen möchte und neu anfangen oder neu einsetzen will, kann auf jeden Fall dabei sein. Und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr nicht auch diese 3 Linien dort bei Esra entdeckt. Der Predigttext von heute, der springt aus dem Alten Testament ins Neue Testament. Aber mir ist bei meinem Predigttext aufgefallen, dass er genau diese 3 Punkte erhält. Also der Rüdiger, der ist ein kluger Kopf, der weiß, was er tut. Der hat es auf jeden Fall sehr sauber alles komponiert. Der Predigttext von heute, der steht im Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief befasst sich mit der Frage, wie passt eigentlich der alte Bund, so das, was alles im Alten Testament passiert ist, zusammen mit dem, was im Neuen Testament mit Jesus ganz neu angefangen hat. Wie passt alt und neu zusammen? Wenn du dich für den Glauben interessierst und so ein bisschen anfängst, die Bibel dich dafür zu interessieren, dann rumzublättern, dann wird dir das, glaube ich, helfen, was ich dir heute erkläre. Und wir alle werden gemeinsam sehen, was sich mit Jesus eigentlich wirklich verändert hat. Ich will sprechen heute, und ich habe es schon ein bisschen verraten, erstens über die Heilsgeschichte Gottes, es wird über den neuen Bund gehen. Es wird über die alte Sehnsucht nach uns Menschen gehen, zweitens. Und drittens, wie Gott die Mächte in dieser Welt für seine Ziele nutzt. Lest aus Hebräer 8, die Verse 6 bis 13. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Und jetzt wird hier Jeremia 31 zitiert. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel, mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagt der Herr. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen, und werde sie in ihr Herzen, in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger mehr dann noch belehren, keiner mehr noch zu seinem Bruder sagen, komm und lern den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Soweit der Hebräerbrief. In dem Text hier geht es um einen Bund. Es geht um einen neuen Bund, der besser ist als der alte. Wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, dann werdet ihr feststellen, dass Gott immer mit Menschen, die so zu ihm gehörten und die zu ihm gehört haben, einen Bund geschlossen hat. Man kann auch sagen, dass er mit ihnen einen Eid geschworen hat. Er hat einen Vertrag mit ihnen geschlossen. Das Faszinierende, aber auch das Wunderbare daran ist, dass Gott sich dadurch festlegt. Gott, der sich eigentlich niemandem gegenüber festlegen müsste, geht mit uns einen Bund ein und macht sich für uns damit berechenbar. Er macht sich für uns dadurch vertraubar, weil er schwört, mit diesem Bund sozusagen das zu halten, was er versprochen hat. Er leistet einen Eid auf seine Zusagen. Jetzt ist es ein wiederkehrendes Drama, wenn man die Bibel liest, dass Gott immer wieder sagt, ey, ich halte mich an das, was ich versprochen habe, aber ihr haltet euch nicht an das, was ihr versprochen habt. Ich bin total treu zu dem Bund, aber ihr seid ständig untreu. Der alte Bund in der Bibel, der meint das Verhältnis oder die Beziehung, die Gott mit dem Volk von Israel eingegangen ist. Wo Gott nach dieser wunderhaften Befreiung des Volkes aus Ägypten mit ihnen am Berg Sinai ist und wo das Volk sagt, ey Gott, wir wollen dein Volk sein. Und Gott sagt, ey Israel, ihr sollt ab heute mein Volk sein. Und dann schließen sie einen Bund gemeinsam und Gott gibt ihnen die 10 Gebote, an die sie sich halten sollen. Der neue Bund, der meint das Verhältnis oder die Beziehung von Jesus Christus zu allen Menschen, die ihm glauben wollen. Egal aus welcher Nation, egal aus welcher Kultur, egal von welchem Kontinent. Der neue Bund, der wurde eingesetzt am grünen Donnerstag. Also einen Tag, bevor Jesus dann am Kreuz von Golgatha gestorben ist, nämlich bei der ersten Abendmahlsfeier. Damals sitzt Jesus mit seinen 12 Freunden zusammen. Und dann passiert Folgendes, hört mal, Lukas 22. Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der, Obacht, neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Abendmahlsfeier, damals das erste Mal bis heute, wenn wir gemeinsames Abendmahl feiern, ist eine Bundesfeier. Wir feiern, dass wir einen Bund, eine Beziehung mit Jesus eingegangen sind und er einen Bund mit uns eingegangen ist und dass wir zu ihm gehören. Wie wird man Teil dieses neuen Bundes? Durch den Glauben. Und was ist das Zeichen, dass man zu diesem Bund gehört? Das ist die Taufe. Wenn Menschen sich hier taufen lassen, dann drücken sie aus, ich gehöre ab jetzt zu dem Bund und bin Teil des Bundes, den Gott mit mir und gehöre zu dem Bund, den Gott mit mir hier eingegangen ist. Jetzt schreibt der Hebräerbrief hier in 8,6, der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der auf besseren Verheißungen gegründet ist. Warum ist der neue Bund besser als der alte? Er erklärt das ein Vers vorher, in Vers 5. Da hat der Verfasser gesagt, dass der alte Bund nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Der alte Bund, der war nur etwas wie ein Schatten, ein Hinweis, ein Zeichen auf das, was noch kommen sollte. Auf das Eigentliche, auf das Dann-Wirkliche. Der neue Bund, der ist nicht mehr der Schatten, der ist auch kein Hinweis mehr, der ist auch kein Zeichen mehr, sondern der neue Bund mit Jesus Christus ist die Wirklichkeit der himmlischen Realität. Endlich ist Gott da, der Gottessohn. Mit Jesus Christus haben wir es mit der eigentlichen Realität zu tun. Der Tempel, wo im Alten Testament alle Juden immer wieder hinpilgerten, um dann Gott da die Ehre zu bringen, um ihn anzubeten, das war nur ein Schatten, das war nur ein Hinweis auf etwas. Die Priester, die zwischen Gott und dem Volk Versöhnung erwirken sollten, die waren nur ein Hinweis, ein Zeichen, da wird noch was kommen. Die Opfertiere waren nur ein Abbild, auch die ganzen Feste und kultischen Gesetze waren nur Hinweise auf eine andere Realität. Mit Jesus Christus kommen diese Schatten zu einem Ende und jetzt kommt die echte Wirklichkeit, die Realität, das Eigentliche. Denn ab jetzt ist Jesus Christus der eigentliche Tempel, unser Fokus, unser Ort, zu dem wir gehen, wenn wir Gott anbeten wollen. Jesus ist ab jetzt der eigentliche hohe Priester, unser Fürbitter, der für uns vor Gott eintritt und vor Gott für uns vermittelt. Jesus ist auch das eigentliche stellvertretende Opfer für unsere Sünde und Schuld. Und er ist auch die Reinheit und die Heiligkeit, die uns von allen anderen unterscheidet. Seht ihr, warum der neue Bund so viel besser ist? Wir haben es nicht mehr mit Hinweisen zu tun, nicht mehr mit, da kommt noch etwas, sondern wir haben es mit der eigentlichen Wirklichkeit zu tun, um die es die ganze Zeit schon ging. Und dieser Jesus, diese himmlische Wirklichkeit, die lädt uns ein, Teil seines Bundes mit uns Menschen zu werden, Teil seiner Geschichte zu werden mit dieser Welt, Freund von uns zu werden. Also Jesus schreibt hier Heilsgeschichte, Gott schreibt Heilsgeschichte mit einem neuen Bund. Zweiter Punkt. Unser Predigttext kommt dann auf das Drama zu sprechen, was ich schon angedeutet habe. Hört nochmal hinein, Vers 7. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagt der Herr. Der alte Bund, so heißt es hier, hatte Mängel. Er ist unvollkommen gewesen. Israel hat sich noch nicht einmal richtig an den Bund gehalten. Warum ist das so? Man könnte doch sagen, ey, auch im alten Bund ging es um Vergebung. Auch im alten Bund ging es um Glauben und Vertrauen Gott gegenüber. Auch der alte Bund war ein Bund voller Liebe und voller Zusagen und Verheißungen Gottes uns, an uns. Das Problem, kann man sagen, des alten Bundes ist nicht Gott gewesen. Gott war gut, er versorgte, er rettete, er gab gute Gesetze, er gab gute Ordnungen. Woran der alte Bund scheiterte, wenn man das so sagen möchte, war das Herz der Menschen. Das war das Problem. Die Liebe Gottes, die Fürsorge Gottes, die fiel ihnen nicht ins Herz, es fiel nicht in ihr Inneres. Ihr Glaube war eher im Außen, im Äußeren zu finden. Es ging eher um Gehorsam den Geboten gegenüber, denen zu halten, und zwar aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb, aber nicht aus der Abhängigkeit, nicht aus dem inneren Glauben, das mit Gott gemeinsam zu tun. Der Glaube war eher ritualisiert, eher traditionell als ganz persönlich. Deswegen haben sie Gott auch immer wieder vergessen, wenn es ihnen besser ging. Und das ist das, was sich ändern sollte. Hört nochmal rein, ab Vers 10. Der zukünftige Bund, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und nie mehr an ihre Sünden denken. Was will Gott in dem neuen Bund machen? Mindestens mal zwei Dinge sind absolut auffällig. Das erste ist, er möchte den Willen Gottes in das Innere seiner Leute schreiben. Es soll nicht mehr nur äußerlich auf Steintafeln zu finden sein oder auf Papyrus äußerlich, sondern der Wille Gottes wird ins Innere, ins Herz geschrieben. Und das Zweite, was Gott tun will, Dieser neue Bund, der soll persönlich sein, vom Größten bis zum Kleinsten. Nicht mitgehangen, mitgefangen, nicht irgendwie reingeboren und dann gehört man halt dazu, sondern Glaube, Liebe und Hoffnung wird etwas Persönliches sein, etwas Eigenständiges. Halten wir nochmal fest. In Jesus Christus erfüllen sich alle Verheißungen und alle Schatten des Alten Testamentes. Ist er die Erfüllung des Heilshandeln Gottes? Endlich passiert es. Er ist der Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte. Aber das ändert noch nicht etwas an uns, obwohl wir es jetzt endlich mit der himmlischen Realität zu tun haben. Es geht weiter. Damit wir als Menschen wegkommen von einem Leben, das vom Außen bestimmt wird, von einem Befolgen von Glaubenstraditionen oder Glaubensregeln, möchte Gott etwas mit unserem problematischen Herzen tun, was ja der Grund ist, warum seine Liebe nicht richtig landet, der Glaube nicht richtig greift. Und deswegen tut er mit dem neuen Bund auch etwas in unserem Inneren als Menschen. Im neuen Bund bekommen wir Gläubigen einen neuen Geist, ein neues Herz und legt Gott seinen Willen tief in uns an, schreibt seinen Willen in unser Inneres. Warum? Weil er Zugang hat, weil er Geltung hat in unserem Leben, weil er in uns lebt. Das wird wunderschön in der Taufe ja symbolisiert. Der alte Mensch stirbt, das alte Leben stirbt. Wir werden Gottes Eigentum. Wir sterben dieser Welt und allem, was sie zu bieten hat. Und wir kommen raus mit einem neuen Leben. Wir leben ein neues Leben mit einem neuen Geist, in das Gott jetzt seine Gebote, seine Werte, seine Ordnungen hineingeschrieben hat. Und ich finde das großartig, dass Gott unseren Widerstand, unsere Rebellion gegen ihn und seine Gebote überwindet, nicht indem er es wieder extern lässt, von außen, okay, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, sondern dass er so gütig, so gnädig ist, dass er Teil unseres Lebens wird, um es selber in unser eigenen Herzen zu schreiben, damit wir es einfacher haben, auszuleben, ihn auszudrücken. Wir haben Gottes Willen nicht nur äußerlich, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern er schreibt es in unser Inneres und sagt, ey, du willst nicht mehr. Ich lehre dich, ich bring's dir bei. In Hebräer 13, ab Vers 20 steht Folgendes. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun sein Willen, und schaffen uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Verfasser des Hebräerbriefes, es ist völlig klar, dass Gott in uns etwas schafft, was uns dann verändern und transformieren muss. Er leugnet überhaupt nicht, dass wir daran Anteil haben, dass wir auch wichtig sind, aber er sagt, ey, Gott schafft etwas Neues. Gott hat etwas ganz Neues in dir. Von dieser neuen Realität des neuen Herzens spüren wir in der Regel am meisten, wenn wir wahrnehmen, wie sich unser Gewissen verfeinert, wie sich unser Gewissen sensibilisiert. Wo wir früher gerne und viel gelogen haben, hey, weil es so einfach war und sowieso jeder macht, auf einmal wollen wir nicht mehr lügen. Wir wollen ehrlich sein, wir wollen wahrhaftig sein. Wo wir gerne gelästert und bloßgestellt, manchmal gedemütigt und gedisst haben, weil das alle machen. Auf einmal wollen wir das nicht mehr. Wir möchten anders leben. Wo wir gerne früher mit anderen Frauen oder Männern geflirtet haben, sagen wir auf einmal, nee, das gehört nicht mehr dazu. Und wenn wir es tun, werden wir dermaßen massiv vom Heiligen Geist in unserem Gewissen gedrückt, dass wir merken, ich möchte das doch gar nicht. Wo wir früher rücksichtslos oder herrisch waren, fällt uns das heute auf. Wo wir früher gedacht haben, Mann, bin ich ein toller Typ und geil, dass es mich gibt, denken wir, ey, alle Ehre Gott, dass ich das haben darf, was ich habe. Ist doch Gnade Gottes. Dadurch, dass Gott in uns lebt und seine Gesetze hineingeschrieben hat in unser Inneres, macht der Geist Gottes manchmal richtig Dampf, wenn du ihn einfach ignorierst. Macht dein Gewissen richtig viel Dampf zu sagen, ey, so kannst du nicht, das kannst du nicht machen. Das war falsch, du musst umkehren, entschuldige dich, geh hin. Manchmal ist es so massiv, dass wir nichts anderes machen können, als zu sagen, ja, ich mach ja. Weil unser Gewissen so ausschlägt. Natürlich ist es immer noch so, dass auch wenn der Heilige Geist uns mächtig am Rufen ist, dass du ihn trotzdem ignorieren kannst, dass du ihn verdrängen kannst, dass du das lange nicht machen musst. Du triffst immer noch deine Entscheidung. Der Geist nimmt dir nicht die Freiheit und nicht deine vollumfängliche Verantwortlichkeit. Du kannst ihn auch so lange ignorieren, bis die Stimme immer kleiner, immer lautloser wird. Du kannst auch, sagt die Heilige Schrift, den Geist Gottes immer mehr betrüben, so lange, bis er sich zurückzieht. Aber wenn du sagst, Gott, der hat meinen Teil meines Lebens, rede du mit mir, gib mir deine Impulse, dann wird er die Ordnungen, die er in dein Herz hineingelegt hat, wird er beschützen. Indem er, wenn du darüber hinausgehst, wenn du das nicht beachtest, wenn du anderen Menschen schadest oder dir selber schadest, indem er dich anstößt, indem er dich daran erinnert, indem das wieder groß wird und du merkst, okay, ich muss hingucken. Ganz ehrlich, war das für mich in der Vorbereitung die hoffnungsvollste Nachricht oder der schönste dieses Predigttextes, weil ich zutiefst dankbar dafür bin, dass Gott mich verändern will. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ein Sünder zu sein ist echt anstrengend. Weil man mit seiner Lieblosigkeit, seiner Gleichgültigkeit, man macht auch einfach viel kaputt, man vercheckt so viel, man tut anderen weh. Man wünscht sich, warum mache ich das denn? Warum bin ich so? Ja? Oder man ist ja dankbar für alles Gottvertrauen, was man hat, aber dann ist auch dieses ganze Misstrauen Gott gegenüber, dass man seiner Liebe nicht vertraut. Ey, wie einfacher könnte es sein, wenn ich Gott mehr vertrauen könnte? Wie viel ruhiger und schöner wäre mein Leben, wenn ich einfach das glauben könnte, was er sagt? Und ich meine, doch immer mit rumzufuschen und doch kontrollieren zu müssen, mich doch noch mal einzusetzen. Wie ruhiger, wie schöner wäre, wenn es vergeben leichter mir fallen würde als letzten Jahre. Und dass dieser Text mir sagt, ey, Gott ist am Handeln in deinem Leben. Der Geist Gottes schafft etwas in dir. Du wirst in 10 Jahren nicht mehr derselbe sein, der du heute bist. Da werden Früchte von Geduld und Sanft und Freundlichkeit in dir entstanden sein, die echte Hoffnung für dich ist. Dann denke ich, sage ich, ja und Amen, genau so soll es sein. Geist Gottes, verändere mich. Danke, dass du es tust. Danke, dass du mich nicht in Ruhe lässt. Danke, dass du in mein Gewissen redest. Danke, dass du damit nicht aufhörst. Hier drückt sich die alte Sehnsucht Gottes daran aus, Anteil unserem Leben zu haben, Teil unseres Lebens sein zu wollen, unser größtes Glück, unsere größte Freude zu sein. Und jetzt als letzter Punkt fehlt noch die dritte Linie. Nämlich, dass Gott nicht von den Weltmächten und Weltherrschern beeindruckt ist, sondern auf ganz geheimnisvolle Art und Weise auch die schwierigen Ereignisse der Geschichte für seine Zwecke nutzt. Vers 13. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Stellen wir uns mal so einen ganz normalen jüdischen Gläubigen so 60 nach Christus vor und der kriegt den Hebräerbrief in die Hand und liest diesen Vers. Ey, für den wäre das eine krasse Provokation und eine richtig heftige Beleidigung gewesen. Wie kann sich jemand aus dieser neuen, noch nicht sehr alten, verhältnismäßig kleinen, unbedeutenden Gruppe von Christen hinstellen, die kein Gebäude haben, nicht mal eine Versammlungsstätte, die sich in irgendwelchen Häusern treffen, kein Geld, keine Machtstruktur, noch nicht mal eine heilige Schrift haben und behaupten, dass der über 1000 Jahre alte Bund, den das Volk Israel mit Yahweh geschlossen hat, dass der alt ist, dass der ausgedient ist und bald verschwinden wird. Ey, was für eine Provokation, was für eine Beleidigung. Ey, wenn der dem eine gescheuert hätte, von dem er den Brief bekommen hätte, hätte ich sogar verstehen können. Erinnert ihr euch noch an die Predigtreihe über die Bibel? Ich habe euch über das Jahr 70 nach Christus erzählt. Als die Römer einfielen in Israel, wieder einfielen, sich die Sachen zurückholten und am Ende vor Jerusalem stehen und Israel oder Jerusalem sich 4 Jahre lang tapfer verteidigt, aber dann doch klein beigeben muss und eingenommen wird. Und als die Römer Jerusalem einnehmen, den Tempel zerstören. Diese Zerstörung des Tempels war geistlich gesprochen eine absolute Zensur. Es bedeutete das Ende des Judentums, wie es für mehrere hundert Jahre existiert und bekannt gewesen war. Die Zeit des Tempels kam abrupt zu einem Ende. Das Priestertum kam zu einem Ende. Tiere, Gott im Tempel als Opfer für die eigene Sünde und Schuld zu bringen und damit Vergebung zu erlangen, kam zu einem Ende. Die Geschichte Jerusalems als der Ort, das geistliche Zentrum, an dem man Gott anbetete im Tempel, kam zu einem Ende. Das Judentum, wie wir es heute kennen, vielleicht aus Berlin oder anderen Städten, hat nichts, aber auch gar nichts mit der Art und Weise zu tun, wie man bis 70 nach Christus, wie die ihre Religion ausgeübt haben, wie die ihren Glauben ausgeübt haben. Wenn man jetzt den Vers aus dem Hebräerbrief nimmt, dann hat Gott dem alten Bund und der vorhergesehenen gewohnten Ausübung ein Ende gesetzt. Hat ein fürchterlich weltliches Ereignis als göttliches Gericht an seinem Volk benutzt. Der Gott, dem wir dienen, der herrscht über diese Welt. Jesus regiert über dein Leben, über mein Leben, über das Leben auf dieser Erde. Und er hält diese Welt in seiner Hand. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen müssen, schon gar nicht, dass wir alles deuten müssen. Und gerade was die Deutung von weltgeschichtlichen Ereignissen angeht, sollten wir mehr als vorsichtig sein. Aber weil es hier Bibel ist, darf ich es verkündigen. Aber im Glauben dürfen wir es hoffen, dass Gott die Dinge für seine Ziele, für seine Zwecke einnutzt und seine Geschichte damit schreibt. Amen. Ich möchte die Predigt enden und einen kurzen Moment euch der Stille geben. Weil die, die ihr mit Jesus unterwegs seid, die euch habt taufen lassen, die im Abendmahl die Bundesgemeinschaft feiert, euch hat Gott sein Gesetz in euer Innerstes gelegt. Aber wir können die Stimme des Gewissens und wir können auch die Stimme des Heiligen Geistes, der uns daran erinnern möchte und der das in uns groß machen möchte, auch ganz schön klein halten, verdrängen, ignorieren, sagen, ich mache trotzdem mein Ding. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, einfach kurz zu sagen, Gott, es tut mir von Herzen leid, die letzte Woche, die vorletzte Woche oder wo ich bewusst ignoriert habe, wo ich mein Gewissen auch bewusst das, was von dir da hineingelegt worden ist, bewusst verdrängt habe. Ich möchte dir sagen, stell es wieder her. Ich möchte dem folgen. Ich möchte es hören. Ich möchte das, was du mir flüstert, wahrnehmen und ich möchte ernst nehmen und ich möchte dir nachfolgen, so wie es dir gefällt. Wenn du das möchtest und wenn du merkst, du bist überführt, dann kannst du einfach kurz mit Gott darüber reden und den Heiligen Geist einladen und sag, Gott, flüstere mir wieder. Ich werde dir zuhören. Ich möchte dir folgen. Und dann bete ich noch kurz und dann singen wir. Einen Moment Ruhe und wenn ihr wollt, dürft ihr beten. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass ich zu diesem neuen Bund gehören darf. Ich finde es riesig, dass wir mit der Realität der himmlischen Wirklichkeit, mit dir, dem Sohn Gottes, zu tun haben. Und ich danke dir so sehr, dass du dich auch um unser problematisches Menschenherz gekümmert hast und dass du damit umgegangen bist und dass du was Neues in uns gewirkt hast. Und dass du dir Geltung in unserem Herzen verschafft hast, dass du dir einen Zugang verschafft hast. Und Jesus, wir wünschen uns von Herzen, dass du diesen Zugang nutzt. Und uns weiter einlädst, mit dir zusammenzuarbeiten, deine Stimme zu hören, dich an das zu halten, was du uns groß machst, auch zu registrieren, wann wir über die Dinge hinweggehen, um dann wieder zurückzuziehen, weil wir möchten in Einklang mit dir leben und wir möchten, dass der Fußabdruck deines Lebens in unserem Leben immer größer wird. Wir möchten Menschen des Segens werden und des Friedens werden. Wir möchten Menschen der Liebe werden. Und vor allen Dingen, die das feiern, dass du Teil ihres Lebens bist. Dass das wirklich der größte Schatz und die größte Freude unseres Lebens bist, dass wir dich haben dürfen. Hab vielen, vielen Dank. Amen.